abweisend seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ein wahllos rausgegriffenes Beispiel unter ganz, ganz vielen, die man zeigen könnte, und plötzlich klingt dieser Text ganz anders. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wir begehen jedes Jahr Anfang November den Gebetstag für die verfolgten Christen. Und es ist wichtig auf der ganzen Welt, dass Geschwister miteinander einstehen für die unserer Brüder und Schwestern, die ähnliche Dinge erleiden müssen. Aber es ist schon herausfordernd, zu diesem Tag auch was zu sagen und was zu predigen, in einem Jahr, wo wir uns als Thema gesetzt hatten, Glaube im Alltag, und die Frage, was denn mein Glaube ganz konkret im Alltag auch mit solchen Dingen macht. Man muss vielleicht dieser Predigt vorausschicken, die Erinnerung daran, dass es in der Bibel kein Seligkeitsversprechen gibt im Sinne eines Evangeliums, das verspricht, wenn du dich zu Jesus wendest, dann wird alles butterweich und rein weiß, und das Leben geht wunderbar und es ist nur noch Freude von heute bis in Ewigkeit. Alle deine Probleme lösen sich auf und verschwinden. Das möchten manche gerne predigen, weil es sehr gut und verlockend klingt, aber das ist nicht das, was Jesus Christus uns sagt. Am Abend, bevor er dann gefangen genommen wird, als er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern verbringt und dann noch ganz viel mit ihnen redet, da lesen wir dann beim Johannes, der sehr ausführlich aufschreibt, was Jesus an diesem Abend noch sagt, Verse wie diese. Ich sage euch diese Dinge, sagt Jesus, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Jesus kündigt seinen Jüngern ganz konkret an, dass das Leben als Nachfolger Jesu kein Zuckerschlecken sein wird. Im Gegenteil, dass damit zu rechnen ist, dass es Widerstand gibt in dieser Welt. Davon hat es auch hier in dieser Bergpredigt. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Jetzt ist es immer leicht, diese Verse zu lesen, wenn man weit weg ist vom Geschehen. Vielleicht müssten wir in Deutschland heute einen Vers hinzufügen, der sagt, wir schätzen uns vor allem deshalb glücklich, weil all dieses Leiden weit weg ist von unserem Land. Weil auch wenn es zu beobachten ist, dass es in unserer Gesellschaft schwieriger wird, seinen Glauben offen zu leben, auch wenn sich da mancher Widerstand regt, es doch im Moment realistischerweise sehr weit von uns weg ist, dass wir wegen des Glaubens um unser Leben fürchten müssten. Manche von uns haben wegen ihres Glaubens mit Widerstand zu kämpfen. Manche werden vielleicht ausgelacht, manche werden vielleicht ein Stück weit ausgegrenzt. Mancher Lebensmoment ist nicht so einfach dadurch, dass Menschen um uns herum wissen, dass wir an Jesus glauben und uns deswegen vielleicht weniger ernst nehmen. Aber das sind ja harmlose Dinge im Vergleich. Ich weiß es nicht, was passieren würde mit mir und meinem Glauben, wenn heute eine Verfolgung in Deutschland über uns hereinbrechen würde. Ich würde gerne heute sagen, dass ich dann meinen Glauben bis zum Ende bekennen werde und egal was passiert, mich nichts von diesem Glauben abbringen wird. Aber die Tatsache ist, ich weiß es einfach nicht. Ich kann das nicht garantieren, was ich tun würde angesichts eines solchen Leiden. Und viele, die das tatsächlich erlebt haben, die haben auch unter der Qual der Folter dann ihrem Glauben entsagt. Das können wir heute irgendwie dann verurteilen, aber verstehen können wir es nicht und deswegen sollten wir es auch nicht verurteilen. Ich habe vor einiger Zeit einen der großen Romane der zeitgenössischen japanischen Literatur gelesen. Der hätte fast den Literaturnobelpreis mal bekommen. Der Schriftsteller Shusaku Endo heißt der. Ist einer der wenigen Christen in Japan, die ja eine Minderheit sind. Und in seinem berühmtesten Roman mit dem Titel Schweigen beschreibt er eine Zeit in der Geschichte Japans im 17. Jahrhundert, wo es in Japan eine Zeit lang mal sehr blühende Gemeinden gab. Da gab es Missionare, vor allem die Jesuiten aus Europa sind gekommen und ganz, ganz viele Menschen haben sich zum christlichen Glauben bekehrt. Irgendwann hat es den Machthabern nicht mehr gefallen und in der Geschichte Japans hat eine der schlimmsten Christenverfolgungen überhaupt eingesetzt. Shusaku Endo beschreibt in seinem Roman die Figur eines Jesuiten aus Europa namens Sebastian Rodrigo, der in dieser Zeit heimlich nach Japan kommt, um das Evangelium zu bringen und sagt, ich bin bereit für meinen Gott auch Verfolgung und alles auszuhalten. Was er dort trifft, sind nicht nur katastrophale Zustände und furchtbares Leiden der Gläubigen, sondern vor allem, so beschreibt er sein Erleben in diesem Roman, einen schweigenden Gott, der zu alledem scheinbar nichts tut. Es ist ein tragischer Roman. Am Ende wird Sebastian Rodrigo selbst gefangen genommen und entsagt unter der Folter seinem Glauben. Es gibt kein Happy End in diesem Buch. Aber was es macht, ist, es bringt einem zum Nachdenken, wenn man es liest. Über die Tatsache, dass man so leicht sagen kann, naja, ich würde das alles anders machen. Über die Tatsache, dass keiner von uns weiß. Und die Tatsache, dass ich mir vielleicht neu, heute schon bewusst auch die Frage stellen sollte, auch in dem Wissen, dass wahrscheinlich zumindest in absehbarer Zeit mir schweres Leiden erspart werden wird, um meines Glaubens willen. Trotzdem, was mache ich denn, wenn mein Glaube mich in Schwierigkeiten bringt? Egal, ob die jetzt groß oder klein sind, egal, ob es gleich ans Leben geht oder es nur vergleichsweise harmlosere Dinge sind. Vielleicht sollte ich mich auch im Jahr des Glaubens im Alltag mit dieser Frage beschäftigen. Was macht denn Glaube, wenn er auf Widerstand stößt? Und das bringt mich mitten rein und zurück in diese Verse, in diese seltsamen Verse, die Jesus hier an den Anfang seiner großen Bergpredigt stellt. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Moment mal, glücklich? Also meine Vorstellung von glücklich ist doch eine etwas andere. Diese Verse sind ja bekannter in der Luther-Übersetzung, dort fangen sie jeweils mit dem Wort selig an. Daher nennen wir sie auch die Seligpreisungen. Selig die um meines Namens willen verfolgt werden. Ich habe mal im Duden selig nachgeschlagen, was da eigentlich dazu drinsteht. Als erstes kommt der Verweis auf die Weihnachtszeit. Und auf das Seligsein und Seligwerden, auf die Tatsache, dass man jemanden selig machen oder könnte im Sinne von beglücken. Das hieße, von allen irdischen erlöst, Übeln erlöst und des ewigen Lebens der himmlischen Wonnen teilhaftig. Verstorben kann es auch heißen, im katholischen Sinn gibt es ja auch die Seligsprechung dann. Aber die Grundbedeutung ist, einem tiefen Glücksgefühl hingegeben. Einem tiefen Glücksgefühl hingegeben, kann ich mir nach diesen Bildern irgendwie schwerlich vorstellen. Und doch ist es genau das, was Jesus sagt. Glücklich zu preisen, selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Das ist doch irgendwie schizophren, oder? Natürlich redet Jesus ja weiter und er begründet das Ganze. Und in dieser Begründung steckt ein Stück weit der Schlüssel zum Verständnis. Denn Jesus sagt, glücklich seid ihr, wenn man euch verfolgt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Angesichts Leidens haben Christen immer wieder solche Verse zitiert. Und es ist wahr, dass es in manchen Situationen zunächst einmal sehr abwertend, vielleicht auch fast zynisch klingt, wenn man dich mitten in deinen Leiden auf den Himmel vertröstet. Sag, mach da nichts draus. Irgendwann wird alles besser. Oft ist das lieblos dahingesagt, so nach dem Motto, Hauptsache, ich habe überhaupt was gesagt. Und so kommt es dann auch an. Aber die Tat, es darf trotzdem nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass gerade dieser Punkt einer ist, der leidende Christen durch alle Jahrhunderte hindurch immer wieder getragen hat, wenn es nichts mehr anderes gibt. Dieses Wissen, dass wenn auf dieser Welt sich alles gegen mich und meinen Glauben wendet, dass diese Welt eben nicht alles ist, sondern dass es weitergeht. Dass selbst, wenn ich um mein Leben fürchten müsste, um meines Glaubens willen, mit dem schrecklichen Tod nicht alles zu Ende ist, sondern im Gegenteil ein wunderbares Neues anfängt, dass das Leiden auf dieser Welt mehr als aufwiegt. Und dass dann in alle Ewigkeit alle Tränen abgewischt werden, alle Schmerzen ein Ende haben, wo es keinen Tod und keine Verfolgung und kein Leid mehr gibt. Die Offenbarung zeigt uns einen Schnappschuss in die Ewigkeit, als der Apostel Johannes in dieser großen Vision Gottes die Seelen der verstorbenen Märtyrer sieht, ganz nah am Thron Gottes, wo sie warten auf den Tag, an dem endlich Gerechtigkeit geschaffen wird und Gott es ihnen zusagt und Gott sich mit ganz, ganz viel Liebe diesen Menschen zusagt und zeigt, wie nahe sie ihm am Herzen liegen und sie hinweist auf diese Zukunft, die kommen wird. Das ist das alles, was wir unter dem Begriff Hoffnung zusammenfassen. Die Tatsache, dass ich auch in all dem Leiden immer wieder über den Horizont drüber schauen kann und wissen darf, es geht nicht nur so weiter, sondern dass wir ein ganz jähes Ende haben und dann wird alles gut. Diese Hoffnung gilt es zu leben. Glücklich sein in allem Leid heißt aus meiner Hoffnung zu leben. Jesus redet weiter und er sagt, freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch, genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Jubeln ist sicher die letzte Reaktion, die mir eingefallen wäre, schon allein, wenn ich das Leiden anderer hier sehe. Ich wage es nicht, mir vorzustellen, wenn ich selber das erleiden müsste. Freut euch und jubelnd. Ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft würde man nicht ganz unberechtigt jemand, der angesichts eigenen Leidens in Freude und Jubeln ausbricht, wahrscheinlich in die Psychiatrie einweisen. Freude und Jubeln sind ganz sicher nicht die angemessene Reaktion auf Leiden, weder auf das von anderen Menschen noch auf das eigene. Und doch ist es genau das, wozu Jesus uns und seine anderen Nachfolger hier auffordert. Freut euch und jubelt. Aber auch das wird wieder begründet und bekommt dann eine neue Perspektive, wenn man den Rest dazu liest. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch, da haben wir gerade schon drüber geredet, aber auch dieser nächste Satz bringt ganz viel mit sich. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Jesus erinnert die leidenden Christen daran, dass sie sich mit ihrem Leiden einreihen in eine sehr lange Reihe von Menschen, die vor Gott gelitten haben. Angefangen mit den großen Propheten des Alten Testaments, die zum Teil sehr viel Leid erlebt haben, wenn sie für ihren Herrn gesprochen haben. Wenn ihr da ein ganz eindrückliches Beispiel lesen wollt, dann schlagt mal den Jeremia auf und lest seine Geschichte, was er alles durchmachen musste, um Gottes Willen. Dann durch die Kirchengeschichte hindurch über viele, viele Christenverfolgungen, wo es immer wieder Menschen ihr Leben gelassen haben bis heute. Aber wo immer wieder an dieser Stelle auch was ganz Überraschendes passiert ist. Gott hat diese Menschen zu einem ganz leuchtenden Zeugnis gebraucht für die Welt um sich her. Ich habe dieses Video gerade eben geschnitten, das ist im Original deutlich länger, das sind 11 Minuten und das war mir zu lang für diesen Gottesdienst. Wenn ihr es in Gänze angucken wollt, dürft ihr gerne auf opendoors.de gehen, da steht es drauf. Aber als Schlusswort fand ich das sehr eindrücklich, dieses Interview mit dieser Frau, die ja laut Film keine Christin ist, sondern eine Kommunistin, die halt auch irgendwie in Ungnade gefallen ist. Und dort im Lager das miterlebt hat, wie die Christen leiden. Und die sagt, bis heute kann sie sich nicht von diesem Eindruck lösen, dieser Menschen, die unter schrecklichstem Leiden für ihren Glauben gestorben sind und bis zum Ende sich zu ihrem Herrn bekannt haben. Das erinnert zurück an die Christen in Rom, die im Kolosseum getötet, verstümmelt und verbrannt wurden und die in den Tod gingen mit dem Lied auf den Lippen, Jesus regiert. Das bringt uns durch die ganze Kirchengeschichte, zu all diesen Momenten, wo Menschen unter dem Bekenntnis ihres Glaubens gestorben sind und dadurch ein großes Zeugnis wurden für andere. Schon im 3. oder 4. Jahrhundert, ich hätte mir die Jahreszahl aufschreiben sollen, dann wüsste ich es besser, hat der große Kirchenvater Tertullian geschrieben, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und tatsächlich, wenn man mal anguckt, die großen Erweckungsbewegungen durch die Jahrhunderte sind oft ausgelöst worden durch eine Kirche, die gelitten hat um ihres Glaubens willen. Plötzlich bekommt dieses Freut euch und jubelt vielleicht eine andere Perspektive. Mit den Propheten reihe ich mich als Leidender dann ein in eine große, lange Serie von Menschen, die Gott gerade in ihrem Leiden gebraucht. Da geht's um Glaube, um das Wissen, Gott kann auch in meiner Situation, nee, das ist eigentlich die falsche Formulierung, Gott kann gerade in meiner Situation noch was ganz Großes tun. Und dieses Große, was Gott zu tun möchte, ist es auch wert, dafür zu leiden. Mein Glaube ist eine ganz starke Motivation, die mich trägt, gerade dann, wenn es schwierig wird. Dieser Glaube, der sagt, gerade in diesen Schwierigkeiten kann Gott durch dich an dieser Welt etwas Besonderes tun. Freut euch und jubelt. Aber damit ist Jesus immer noch nicht am Ende. Vielleicht die stärksten Worte an die verfolgten Christen, die kommen noch, wenn am Ende des Kapitels Jesus noch einmal sich zurückwendet und zu denen redet, die verfolgt werden um ihren Glauben. Da stehen dann nämlich in Matthäus 5 ab Vers 43 folgende Verse. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nach schon allein an sich unbegreiflichen Aufforderungen zum Glücklichsein und Jubel setzt Jesus hier noch einen drauf. Er fordert uns auf, unsere Feinde zu lieben. Gerade angesichts des Leidens scheint das mit menschlichen Augen betrachtet zunächst fast blanker Hohn. Aber wenn wir das Beispiel Jesu anschauen und begreifen, dass er gerade das getan hat, gerade das auch für uns getan hat, dann wird es zu einer Nachahmung von dem, was Jesus selber vorgemacht hat. Und es wird, so sagt uns Jesus hier, zum Erkennungszeichen der Christen schlechthin. Die Liebe für die anderen. Darin erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Jesus wird nicht müde, das zu wiederholen, dass die Liebe das Zeichen der Christen ist. Das, was sie unterscheidet, das, was sie besonders macht, das, was sie auszeichnet als Kinder Gottes, diese Liebe, die wir erlebt haben von Gott und die wir jetzt weitergeben sollen an andere. Und zwar eben nicht nur an die, die uns sympathisch sind, sondern vielleicht auch gerade an die, die uns Schwierigkeiten verursachen. Das fällt schwer. Das fällt auch in einem Land schwer, wo man nicht besonders stark leidet. Das fällt auch in einem Land schwer, wo das Leiden sich vielleicht auf ein paar flapsige Bemerkungen oder auf einen weniger intensiven Kontakt beschränkt. Auch da ist es schon schwierig, seine Feinde, sofern man das Wort überhaupt verwenden kann, zu lieben. Und dazu fordert mich Jesus raus. Glaube im Am Montag, glaube im Alltag, dieses Thema ist mit dem heutigen Tag noch nicht beendet. Und so muss auch dieses Thema mit hinein da. Mit hinein dieses Wissen, dass wenn ich diese Woche Menschen begegne, die mir nicht so gut kommen, die mir Schwierigkeiten machen, die mich vielleicht in der abgemilderten deutschen Form der heutigen Gesellschaft Feinde werden, dass ich auch diesen Menschen mit der Liebe Gottes begegnen soll und muss. Dass ich in diese Momente jubelnd hineingehen sollte und mich glücklich schätzen, dass mir das um Jesu Willen passiert. Liebe ist das Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Und da haben wir sie, diese Trilogie, die wir von Paulus kennen, Glaube, Liebe und Hoffnung. Mit denen drei sollte ich reingehen in die Situationen, die mir am schwersten fallen. Geht es überhaupt? Am 25. Januar 1971 gab es in Uganda, in Ostafrika, einen Putsch gegen den damaligen Präsidenten Milton Obote. Der vormalige Generalstabschef Idi Amin hat mit Gewalt das Ruder übernommen und damit begann eine 8-jährige Gewaltherrschaft, wie man sie sich schlimmer kaum vorstellen konnte. Idi Amins Feindschaft richtet sich so ziemlich gegen jeden, der ihm irgendwie nur komisch anschaut, aber ganz besonders hat er es auf die Christen abgesehen. Er kommt religiös gesehen aus einer seltsamen Mischung. Sein Vater war ursprünglich einmal Christ und ist dann zum Islam konvertiert. Seine Mutter war in den Stämmen, die er in Afrika bis heute noch an Bedeutung nicht verloren haben, war sie eine Medizinfrau, also eine ganz seltsame Mischung. Und Idi Amin hat sich in allem, was er getan hat, immer als von Gott geleitet bezeichnet. Unter dieser angeblichen Leitung Gottes hat er dann, man weiß es nicht genau, irgendwo zwischen 300 und 400.000 Menschen getötet in den 8 Jahren, in die er herrschte. Einer der Höhepunkte der Christenverfolgung dort in Uganda war der Tod des anglikanischen Erzbischofs im Land, Janani Luwum. Augenzeugen sagen, Amin habe ihn selbst erschossen, nachdem er ihm ein Bekenntnisschreiben mit falschen Anschuldigungen vorgelegt hatte und der Bischof das nicht unterschreiben wollte, sondern stattdessen nur hingekniet ist und gebetet hat. Dieser Erzbischof Luwum hatte einen engen Freund, der selbst Bischof war der anglikanischen Kirche dort in Uganda. Sein Name Festo Kivenjir, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche oder nicht. Dieser Mann musste kurz darauf fliehen, sonst wäre es ihm wahrscheinlich selbst ans Leben gegangen, aber er hat vorher schon ganz schreckliche Dinge miterlebt. Seine eigene Tochter wurde gefangen genommen, wurde ganz schwer gefoltert. Viele enge Freunde hat er verloren unter diesem Herrschaftsregime von Idi Amin. Dieser Festo Kivenjir hat dann in der Sicherheit der westlichen Welt ein Buch geschrieben. Und aus diesem Buch möchte ich euch heute gerne noch was vorlesen. Tausende von Flüchtlingen berichteten von zunehmender Brutalität und weiterer Verschlechterung der Lage. Die Militärs fahren fort, unschuldigen Menschen nachzuspionieren, sie zu verhaften und auf Nimmerwiedersehen mitzunehmen. Die Flucht war für niemand einfach. Einige konnten Uganda unter Tarnung verlassen. Manche liefen mehr als 30 Kilometer durchs Niemandsland. Andere durchquerten gefährliche Flüsse oder weglose Wüstengebiete. Alle aber, die herauskamen, dankten Gott, wieder in einem Land zu sein, in dem Gerechtigkeit und Ordnung respektiert wurden. Auch 2 weitere Bischöfe, Benoni Okwal aus Gulu und Jonah Okoth aus Bukedi, konnten mit Hilfe von Freunden auf wunderbare Weise fliehen. Die Häuser der Kirchenführer und Missionare auf dem Namirembe-Hügel rund um die Kathedrale wurden der Reihe nach geplündert. Es handelte sich schlichtweg um Raubüberfälle. Einige Bewohner wurden getötet. Andere verstümmelt. Ein Mann erzählte uns, er sei nachts von einem Lärm aufgewacht und habe gesehen, wie vom Nachbarhaus große Steine zu ihnen hinübergeworfen wurden. Er weckte schnell seine Frau und seine Kinder auf und sie liefen hinaus und versteckten sich in einem Gebüsch. Man brach ins Haus ein und raubte es völlig aus. Nur die Bücher in den Regalen wurden stehen gelassen. Die Familie blieb bis zum Morgen draußen. Sie wurden alle furchtbar von Moskitos zerstochen, aber sie priesen Gott, dass er ihr Leben bewahrt hatte. Inmitten dieser Leiden wird Gott verherrlicht. Viele haben stehend für ihre Mörder gebetet, wie Janani Luwum. Sie hatten Erbarmen mit diesen Menschen, die auf einen solchen Irrweg geraten waren und blindlings töteten. Sie waren dem Himmel zugewandt und sahen schon etwas von seiner Herrlichkeit und durch sie sahen auch andere etwas davon. Witwen, Waisen und solche, die all ihr Hab und Gut verloren haben, gehen im Frieden weiter ihren Weg. Sie sind mit ihrem Leben Zeugen dafür, dass es ewige Werte gibt, die viel höher einzuordnen sind als ein langes Leben, Bequemlichkeit oder materieller Besitz. Viele sind täglich in Gefahr und haben doch ihre Wurzeln so tief in Gott, dass ihre Augen leuchten und in ihren Herzen und ihren Häusern Frieden herrscht. Friede kommt nicht von selbst. Er ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Er kommt immer dann, wenn ein Herz sich der Liebe Christi öffnet. Dies aber hat seinen Preis, denn die Liebe Gottes bewies sich durch Leiden und wer diese Liebe erlebt, kann sie nicht ausleben, ohne diesen Preis zu zahlen. Ich musste meine eigene Einstellung zu Präsident Amin und seinen Agenten prüfen. Der Heilige Geist zeigte mir, dass ich in meinem Innern hart gegen sie wurde. Wenn ich aber Unversöhnlichkeit und Bitterkeit gegen unsere Verfolger im Herzen trug, so musste das für mich und andere geistlich in Verlust bringen. Dann konnte ich die Liebe Gottes überhaupt nicht mehr weitergeben. Und gerade sie ist der wesentliche Inhalt meiner Botschaft und meines Dienstes. So musste ich den Herrn um Vergebung bitten und um die Gnade, Präsident Amin mehr zu lieben. Denn die vergangenen Ereignisse hatten mein Verhältnis zu diesem Menschen erschüttert. Am Karfreitag saßen wir 3 Stunden lang in der All Souls Kirche in London zusammen und dachten über die erlösende Liebe Jesu Christi nach. Da gab er mir die Gewissheit der Vergebung und heilte meinen Schaden. Ich eilte heim, um Mera zu erzählen, was geschehen war. Meine müde Seele hatte frische Luft zum Atmen bekommen. Ich hatte den Herrn gesehen und war frei geworden. Liebe erfüllte mein Herz. In diesem Geist ging Bruder Janani in den Tod. Und diese Freiheit des Geistes findet man bei dem Volk Gottes in Uganda. Wir schauen mit großer Liebe auf unser Land zurück. Wir lieben Präsident Amin. Wir schulden ihm. Wir schulden ihm diese Liebe. Denn er ist einer derer, für die Jesus sein kostbares Blut vergossen hat. Und solange er lebt, kann er immer noch gerettet werden. Betet für ihn, dass er am Ende ein neues Leben finden und den Weg des Todes verlassen möge. Wir preisen Gott für die Nichtchristen, die uns aus unserem Land erreichen. Die Gottesdienste sind stärker besucht als je zuvor. Die Menschen antworten auf die Liebe Christi. Wie sollte es auch anders sein? Jesus hat gesagt, wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann hört es auf, allein und wie gefangen zu sein. Es tritt in eine neue Sphäre ein, wo es Frucht bringt. Ehre sei Gott. Der Tod von Erzbischof Luwum dient in den Händen des Auferstandenen nur dazu, neues Leben hervorzubringen. Am Samstag nach Luwums Tod, es war der 19. Februar, spielte sich in der Kathedrale von Kampala Folgendes ab. 5 Frauen steckten gerade Blumen für den Gedenkgottesdienst am Sonntag. Da kam ein Bischof herein, verhärmt und ermutigt. Eine der Frauen ging auf ihn zu und grüßte ihn mit der in Uganda üblichen Verbeugung. Dann nahm sie seine Hand und sagte lächelnd, lieber Herr Bischof, wir brauchen nicht so traurig zu sein. Wissen Sie, dies alles hat uns nur 50 Mal schneller vorangebracht. Das war ein prophetisches Wort. Die leidende Gemeinde sieht auch dem kommenden Jahrhundert freudig entgegen, wenn der Herr sein Erscheinen noch so lange hinauszögert. Sie baut mit unerschütterlichem Vertrauen auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und auf die Kraft seiner Auferstehung. Darum sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns seine Liebe bewiesen hat. Entschuldigung, ich habe dieses Buch ein ganzes gelesen. Sehr beeindruckend. Dieses Buch ging um die Welt von Festo Kivenchy. Der Titel heißt Ich liebe Idi Amin. Möge Gott uns diesen Glauben schenken. Möge Gott uns diese Hoffnung schenken. Möge Gott uns diese Liebe schenken. Für die Menschen um uns her. Nicht nur für die, die uns sympathisch sind und die unseren Glauben unterstützen, sondern gerade für die, die was dagegen haben. Möge Gott uns stark machen darin. Lass uns beten. Herr Jesus, es ist unglaublich zu sehen, was Brüder und Schwestern leiden müssen auf der ganzen Welt. Und wir sind zuallererst immer wieder erleichtert und dankbar für das, wie gut es uns hier geht, Jesus. Du zeigst uns deine Liebe und deine Gnade auch darin. Aber Herr, vor allem möchte man dich bitten, dass egal was kommt, egal wie es weitergeht, egal was die Zukunft bringt, egal was leicht ist oder schwer, Jesus, wir möchten dich bitten um so einen starken Glaube. Wir möchten dich bitten, dass diese Hoffnung in uns wächst und uns lebendig hält und egal was kommt, dass sie uns durchträgt auf dieses Wissen, dass in dir einmal alles gut werden wird. Wir möchten bitten, dass du uns diesen starken Glaube schenkst, der sagt, egal was passiert, ich glaube, dass Gott gerade in dieser Situation noch viel stärker handeln kann. Ich möchte dich bitten für diese Liebe, für die Menschen um uns her, gerade auch für die, die es uns manchmal schwierig machen, zu glauben. Jesus, hilf uns, diese Menschen so radikal zu lieben, wie du selbst sie geliebt hast. Und Herr, dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Das können wir nicht allein. Aber wir preisen dich dafür, dass du uns diesen Geist schenkst. Gemeinsam stehen wir heute auch ein für Menschen rund um die ganze Welt, für unsere Brüder und Schwestern, die das ganz aktuell leben. Wo es nicht so einfach ist, über Liebe zu reden, wo das knallhart ist, an dich zu glauben. Wir bitten heute Morgen um deinen Trost. Wir bitten heute Morgen, dass du auch ihnen Glaube, Hoffnung und Liebe stärkst. Und wir glauben daran, dass gerade da, wo ein Samenkorn in die Erde fällt und stirbt, dass da dein Reich wächst. Wir bitten auch, Herr, dass du als der mächtige Gott Herzen und Situationen von Mächtigen veränderst, dass du Freiheit schenkst, dass du Dinge veränderst hier auf dieser Welt. Aber egal, ob sich hier auf dieser Welt was verändert oder erst in der kommenden Welt, möchte mir um den starken Glauben bitte für uns und unsere Brüder vorwärts zu gehen, für dich in deiner Liebe und mit der Hoffnung auf deine Herrlichkeit. Amen.